Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Herzlich willkommen bei einem sommerlichen Radio Libre, sagt Jörg Stöger. Sommerlich war es auch schon Anfang Juli, da hat im Handwerkshaus Bad Gäusern der Markt der Zukunft stattgefunden. Ein Projekt der Kulturhauptstadt 2024, das zum Ziel hat, Initiativen und Akteurinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kunst zusammenzubringen. Im Zentrum dabei steht die Frage, wie eine klimapositive und gerechte Zukunft schaffbar ist. Das FAS war vor Ort und ich habe im Hof einen Rundgang zu den einzelnen Initiativen gemacht und sie gebeten, sich ihre Arbeit und ihre Ideen vorzustellen. Zu hören sind Vertreterinnen und Vertreter vom Naturpark Attersee, von der Zentralvereinigung der Architektinnen vom Land Oberösterreich, vom Naturschutzbund Steiermark, von der Initiative Citizen Science, vom Landschaftspflegefonds Bad Gäusern, von der Initiative Ischlstrom, vom Demetergut Adam, von der letzten Generation, den sogenannten Klimaklebern, von der Zukunftsallianz und gleich zu Beginn von Wissenschaftler leben im Salzkammergut. Los geht's!
Als Initiative, wir haben uns genannt Wissenschaftler leben in Salzkammergut und sind mehrere Organisationen beteiligt, von der Forschungsstelle, Konrad-Lorenz-Forschungsstelle der Universität Wien in Grünau-Mahlental bis zu Internationale Akademie Traunkirchen in Traunkirchen, über das IV Steyr, die für die Organisation und Projektträger ist von Kinderuni, Programme in Oberösterreich und Naturschauspielprogramme von Land Oberösterreich und unsere langjährige Partner, der Cumberland Wildpark im Almtal. Und was wir gemeinsam haben, ist die Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen an Kinder jeder Alter, von 5 aufwärts bis 99. Also das Kind, das in uns bleibt, versteckt bleibt, herauszuholen und neugierig machen und Begeisterung aufrufen.
Wie wird das gemacht?
Durch Hands-on-Aktivitäten, also zum Beispiel können Sie bei uns an die Beobachtung von Tieren beteiligen oder hier haben wir ein Projekt mit der Kulturhauptstadt letzten Winter durchgeführt, wo Schulkinder im Hof die Vögel am Vogelhaus beobachtet haben, welche Vogelarten gibt es. Das bringt Erfahrung, schult die Beobachtungsgabe, die Aufmerksamkeit, die Schätzung von dem, was wir vor der Haustür haben.
Gibt es da schon Erfahrungen, wie das ankommt bei den Kindern?
Oh, bei den Kindern, es kommt sehr gut an und wir haben auch evidenzbasierte Wissens generiert, dass das Mehrwert, das daraus generiert wird, nicht nur in dem Wissen landet, sondern auch in emotionale, soziale Kompetenzen der Kinder und auch in der Fähigkeit, dieses Wissen nicht nur an die Konzepte oder das Wissen, das 2 plus 2 4 macht, aber es gibt einen Mehrwert, wo ich sage, 2 plus 2 kann 5 machen, weil die Kinder, es gibt dieses konzeptuelles Wissen, wo sie die erworbenen Kenntnisse quasi anwenden können. So zum Beispiel die Gänse haben Schwimmhäute zwischen den Fingern und das Konzept wäre, alle Tiere, die schwimmen können mit den Füßen, müssen evolutiv Schwimmhäute zwischen den Fingern haben, nicht nur die Gänse. So diese, es bleibt auch sitzen.
Ein bisschen wie bei der Pippi Langstrumpf.
Oh, die Pippi Langstrumpf ist die Optimistin unter uns. Das Motto der Pippi Langstrumpf ist, das haben wir noch nicht probiert, es geht sicher gut aus.
Darf ich Sie noch bitten, dass Sie sich kurz vorstellen mit Namen und wer Sie sind?
Also Didone Frigerio, Konrad-Lorenz-Forschungsstelle der Universität Wien in Grünau im Almtal, Oberösterreich. Ich bin Verhaltensbiologin und leidenschaftliche Wissenschaftskommunikatorin.
Super, vielen Dank.
Danke auch.
Wir sind von der Zentralvereinigung der Architekten vom Landesverband Oberösterreich und wir beschäftigen uns mit der Qualität in der Baukultur, also eigentlich mit der Frage, was macht Bauen zur Kultur, den vielfältigen Aspekten, die das betrifft und machen Vermittlungsarbeit durch Ausstellungen, Vorträge, Exkursionen. Hier beim Markt der Zukunft sind wir mit der Ausstellung Constructive Alps, die innovative und preisgekrönte Projekte aus dem Alpenraum zeigt.
Kann man da noch ein paar Details und Beispiele anfügen?
Sehr gerne. Constructive Alps ist eine Ausstellung von zwei Initiativen in Liechtenstein und der Schweiz. Das ist ihr Beitrag zur Alpenkonvention. Es ist ein Wettbewerb, wo beispielgebende Bauten aus dem Alpenraum eingereicht werden. Die werden von einer Jury begutachtet und prämiert. Und es mündet in einer Wanderausstellung, wo wir hier in Bad Gäusern am Marktplatz die Freude haben, die dem Publikum zeigen zu dürfen.
Was sind denn da die Kriterien für eine Prämierung?
Naja, Kriterien für eine Prämierung sind auch die gleichen Kriterien für qualitätsvolles Bauen. Wir haben Nachhaltigkeitsthemen, wir haben aber auch ganz stark Fragen des Sozialen. Wie entsteht Architektur in Gemeinschaften? Ein sehr schönes Beispiel aus Oberösterreich ist die Auferstehungskapelle in Straß, wo sich zum Beispiel 6 Familien zusammengeschlossen haben zu einem Kapellenverein, damit diese Kapelle entstehen kann. Es sind aber auch wichtige Fragen des Umgangs mit einem baukulturellen Erbe. Also wie nutzen wir bestehende Bauten so weiter, dass sie den heutigen Bedürfnissen entsprechen, aber trotzdem die Geschichten, die diese Häuser ja in sich haben, weitererzählen zum Beispiel.
Und ein weiterer wesentlicher Punkt sind natürlich alle Aspekte der Nachhaltigkeit, Energienutzung, Grund und Boden. Wesentlicher Punkt nach Verdichtung für Siedlungen, um diesem immensen Bodenverbrauch, den wir im Moment haben, entgegenzuwirken. Beispielgebende Bauten, die auch Initiativen Mut machen sollen, selber aktiv zu werden.
Es gibt ja Menschen, die sagen, am besten ist eigentlich gar nicht zu bauen, sondern das Altbestände nutzen. Sehen Sie das auch so?
Das ist auf jeden Fall sicher nachhaltiger, als viel Styropor auf die Fassade zu kleben. Und wir wissen ja aus Gebäuden der Gründerzeit, die aufgrund ihres Zuschnitts, ihres Grundrisses vielfältig nutzbar sind, als Ordination, als Wohnung für eine Großfamilie, als Büro. Dort müssen wir wieder hinkommen, dass wir Dinge mehrfach nutzen können und auch über Generationen nutzen können und nicht nach kurzer Zeit wieder abzureißen und neu zu bauen.
Beziehungsweise heißt das ja nicht bauen. Also gerade das Umnutzen von Bestandsgebäuden, das Weitererzählen ihrer Geschichten braucht sehr hohe kulturelle Qualifikation eigentlich. Das ist oft viel herausfordernder und viel interessanter auch aus meiner Sicht, sich zu überlegen, wie gehe ich mit diesem Alten um. Das heißt nicht, das ist nicht Nichtbauen, es ist nur anders bauen. Es ist Umbauen, es ist Ergänzen, es ist Ausbauen. Also es ist eigentlich viel mehr als das, was man so sagt, bauen. Ja.
Was sind die konkreten Zielsetzungen jetzt hier beim Markt der Zukunft? Was wünscht man sich?
Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also wir haben schon mit einigen Leuten heute gesprochen, um eben diesen Diskurs über Qualität zu führen. Bauen ist oder Architektur ist ja nicht einfach nur Bauen. Architektur ist Schaffen von Räumen. Wir reden hier über Third Places, über das, was man auch als Spaces, also diese vielfältigen Zwischenräume, die eine Gesellschaft eigentlich erst ausmachen und die der Gesellschaft auch Platz geben, integrativ zu sein, Vielfalt zu fördern, soziale Begegnung zu fördern, all das, worum sich eigentlich eine Kommune kümmern sollte. Also Bauen ist nichts, was rein marktwirtschaftlich betrachtet werden kann, sondern Bauen und Baukultur insbesondere ist eine Frage der Öffentlichkeit, ist eine Respublika, wie man so schön sagt. Und auf diese Aspekte hinzuweisen, dass die Zukunft der gebauten Umwelt auch ein soziales Engagement einer Gemeinschaft braucht, einer Gesellschaft braucht. Mein Name ist Veronika Müller, ich bin im Vorstand der Zentralvereinigung der Architekten Oberösterreich und Assistenzprofessorin für Baukultur, baukulturelles Erbe an der Katholischen Privatuniversität Linz.
Mein Name ist Stefan Lasinger, ich bin Architekt in Linz und auch im Vorstand der Zentralvereinigung. Und mir ist wichtig, mit den Menschen in Kommunikation zu treten, Dinge, Architektur niederschwellig anzubieten und den Menschen zu zeigen, was es vieles Schönes gibt in der Architektur. Ja, es gibt viel zu entdecken und wir freuen uns, wenn viele Menschen unsere Ausstellung besuchen. Wir wünschen auch allen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Danke auch. Ebenfalls.
Ringapplaus.
Ich bin Clemens Schneidl vom Naturpark Attersee-Traunsee, auch Koordination des ersten Sternenpark Österreichs Attersee-Traunsee und auch ehrenamtlich engagiert bei den Partnernacht. Das heißt, heute bin ich da sowohl mit Naturpark-Thematiken, wo es darum geht Landschaftsschutz, wo es darum geht Bildung rund ums Thema Natur für Kinder und Erwachsene und auch mit dem Thema Lichtverschmutzung, besseres Licht, Sternenpark, Sternenhimmel. Und das ist der Arbeits- und Tätigkeitsbereich, wo ich unterwegs bin und ich habe heute schon sehr viel sprechen dürfen mit den unterschiedlichsten Initiativen, die heute da sind und es ist ein großes Geschenk, dass man mal zusammenkommt in dieser Fassung und es sind neue Kontakte entstanden, neue Netzwerke können geknüpft werden und so kann sich da zum Wohle von vielen einiges weiter bewegen.
Was sind die großen Zielsetzungen der Initiative?
Also vom Naturpark aus geht es um den Erhalt der Kulturlandschaft per se zwischen Attersee und Traunsee. Das ist eine bäuerliche geprägte Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen, Lärchenalmen, unterschiedlichen Waldgesellschaften, Wiesen, unterschiedlichen Wiesentypen. Und wir versuchen über die vier Säulen Bildung, regionale Entwicklung, Erholung und Schutz der Kulturlandschaft einfach diese unterschiedliche artenvielfältige Landschaft zu erhalten. Wir haben unterschiedlichste Projekte, zum Beispiel mit unseren Naturparkschulen oder auch mit bewirtschaftenden und Gastronomiebetrieben oder Produzentinnen. Und so versucht man ein großes Netzwerk zu knüpfen, um dadurch den Erhalt der Kulturlandschaft auch für die nächsten Generationen zu sichern. Und eine Perle dieser Kulturlandschaft ist der uns von Natur aus geschenkte Sternenhimmel, der bei uns noch so sichtbar ist, dass man 5.000 bis 6.000 Sterne übers Jahr sieht. Und so ist es geworden, dass der Naturpark Attersee-Traunsee Österreichs erster Sternenpark geworden ist. Bei uns ist das Thema sorgsam mit dem Licht umzugehen, nämlich nur dort und dann, wenn ich es brauche und möglichst mit einem gelben oder gelblich-weißen Licht, weil das auch angenehmer fürs Auge ist und für die Insekten freundlicher, unter Anführungszeichen, als wie ein weiß-blaues Licht. Das sind einmal so unsere großen Arbeitsschwerpunkte, denen wir uns übers Jahr widmen.
Gibt es da schon Erfolge bei der Bekämpfung von Lichtverschmutzung?
Ja, also Bei einem Sternenpark werden ja alle Lichtkörper, die im Sternenparkgebiet sind, aufgenommen, also kartiert, sozusagen eine Inventurliste gemacht. Und da muss man innerhalb von 10 Jahren, nachdem man zertifiziert worden ist, alle 100% der Lampen sternenparkkonform umgerüstet haben. Und da sind die Gemeinden sehr aktiv. Vor allem die Gemeinde Steinbach ist eine Mustergemeinde, besseres Licht. Und die Gemeinde Altmünster ist sehr engagiert dadurch, dass sie zum Beispiel jetzt seit 2 Jahren von 11 Uhr bis 5 Uhr überhaupt alles Licht abschaltet, außer wo Fußgängerübersteig ist oder der Dorfplatz ist noch beleuchtet, aber sonst wird eigentlich abgedreht, weil eigentlich zu der Uhrzeit die Menschen fast nicht mehr unterwegs sind und mit einem Handy hat man sowieso immer Lichtquelle dabei.
Dieses Mal in Radio Libre Regional ein akustischer Rundgang durch den Markt der Zukunft, der Anfang Juli im Handwerkshaus Bad Gäusern stattgefunden hat, mit vielen lokalen und überregionalen Initiativen, die jeweils sehr unterschiedliche Beiträge zum Ideen- und Aktionsraum Klimakultur beitragen.
Wir sind der Landschaftspflegefonds aus Bad Gäusern und wir sind ein Verein, der für, von und für Gäuserer Bauern gegründet worden ist, zum Erhalt der Höfe und der Bauernschaft in Gäusern.
Wie wird das gemacht?
Wie wird das gemacht? Eigentlich hauptsächlich mit Spenden. Tourismusverband ist unser Hauptsponsor, möchte mich uns recht herzlich bedanken. Und sonst die Firmen in Gäusern, Apotheke und alles Mögliche, aber auch Privatpersonen, die was einfach die Arbeit von den Bauern da in Gäusern schätzen. Die sagen, das ist mir wert, da ich da ein bisschen was hergebe.
Und wie wird den Bauern und Bäuerinnen geholfen?
Das Geld wird ja dann übergeben, was da gesammelt worden ist.
Das heißt, es ist Bares, was hergegeben wird?
Ja, genau. Das bare Geld kriegst du dann als Dankeschön für die Bewirtschaftung und die Pflege der Landschaft.
Seit wann gibt es das Projekt?
Das haben wir letztes Jahr, das ist die Anneliese Schilke gegründet.
Und darf man fragen, wie viel da schon reinkommen ist?
Momentan sind es ungefähr 14.000 Euro. Wird auf die größeren Bauern, wie gesagt, aufgeteilt und es sind jetzt über 70 Bauern, die da dabei sind.
Wie wird das aufgeteilt? Gibt es einen Schlüssel?
Ja, wir haben uns entschlossen, dass wir keinen Schlüssel haben, sondern dass jeder, egal wie groß er ist oder wie viele Tiere da er hat, einfach das kriegt zu gleichmäßigen Anteilen.
Das heißt, auch die Kleinen bekommen gleich viel?
Die Kleinen kriegen genauso viel wie die Großen, weil es eigentlich das Ganze entstanden ist, dass der kleine Bauer gefördert wird, was irgendwo ist und nicht die meisten sind, aber doch ein paar größere auch und darum kriegt einfach jeder das gleich viel, damit man nicht wieder auf die Kleinen vergisst.
Wie kommt das an?
Es kommt sehr gut an, was ich mitgekriegt habe, ich bin betroffen. Also es ist wirklich ein Dankeschön und eine Wertschätzung. Ich bin die Kein Ritter und da neben mir steht die
Elma Doris.
Dankeschön. Das mache ich nur Büdel.
Für den Naturschutzbund Steiermark. Ich leite die Bezirksstelle in Ennstal und wir beschäftigen uns gerade sehr mit Moorrenaturierungen. Gerade Thema der Politik, das heißt geliebte Renaturierungsgesetz, das uns natürlich viel helfen würde, weil wir dadurch mehr Fördermittel bekommen. Wir machen das jetzt sehr viel ehrenamtlich. Wir bewirtschaften auch Streuwiesen und extensive Wiesen, Orchideenwiesen. Und mittlerweile wir kaufen Natur auch frei, der Naturschutzbund. Das Oberösterreich hat ja auch einen Naturschutzbund, die haben ja auch viele Flächen. Und zum Beispiel bei uns im Ennstal gibt es einige Vögel und Orchideen, die sind nur noch auf unseren Flächen. Also wir erhalten wirklich viel Biodiversität, wir arbeiten aber mit Landwirtschaft zusammen, auch für die Bewirtschaftung. Und da sind wir eigentlich ziemlich beschäftigt.
Wenn man Moore kennt und man sich denkt, die sind in Gefahr, kann man sich da bei Ihnen melden?
Ja, auf alle Fälle. Also es gibt jetzt auch ein großes österreichweites Projekt, das heißt Amore, auch von der EU gefördert. Oberösterreich nimmt auch teil. Auf alle Fälle wird es sicher viel mehr Öffentlichkeitsarbeit geben und es gibt jetzt auch eben Geld für den Aufbau von Know-how, Wissenstransfer. Aber gerne jederzeit, also ich habe schon einige Leute, private Grundbesitzer unterstützt und wir machen jetzt gerade für eine Bäuerin zum Beispiel ein Moorprojekt. Die haben das immer schon mitten in ihrer Halt, haben es ausgezäunt, weil das, und jetzt sind wir drauf gekommen, das kann man renaturieren, da kann man das Wasser drinnen halten, die ist total begeistert. Also durchaus gemeinschaftlich sehr viel möglich.
Früher hat man ja sehr viel Moore trockengelegt, ja, um die Erträge zu vermehren. Was gibt es denn für Vorteile, die man auch Landwirtinnen und Landwirte sagen kann, wenn sie Moore erhalten?
Also die trockengelegten Moore gehen sprichwörtlich in die Luft. Also wir haben ein Moor in Bad Mitterndorf, das ist mittlerweile 3 Meter höher als die Nachbarintensivwiese, weil in dem Moment, wo das trockengelegt ist, wird der Kohlenstoff abgebaut, der gelagerte ist über 10.000 Jahre und der geht in die Luft. Das heißt, der Boden nimmt jedes Jahr ab. Um einige in Deutschland haben sie es gemessen, aber dort sind es mittlerweile eben. Das heißt, es hat auch keine ganz langfristige Nutzung. Am Anfang hat man viel Wachstum, aber es ist keine nachhaltige Nutzung für mehrere Generationen, weil irgendwann ist man am Schotter oder auf dem Untergrund. Und der Vorteil, wenn man Moore wieder mit Wasser versorgt, ist Klimaschutz, Beitrag zum lokalen Klima auch. Das kühlt unglaublich, das Moor. Das heißt, ich habe dort eine kleine Klimaanlage, das macht es im Sommer kühler und im Winter hat es wieder andere Faktoren im Klima und zusätzlich natürlich ein Wasserspeicher auch bei Hochwasser. Also das darf man nicht vergessen, wie viel Wasser ein Moor speichert bei Starkregen. Also so eine einzige Torfmoospflanze kann das 20-fache ihres Gewichts an Wasser speichern. Das heißt dort, da kann es regnen Ende nie und ein Moor wird das alles auffangen. Und das hat natürlich auch mittlerweile eine und dann gibt es langsam wieder ab. Das heißt, dort, wo wir jetzt mehr Dürre haben, mehr Trockenheit, sind das wirklich tolle Kühlungsinseln. Und man kommt auch drauf, dass Moore regionale Wasserkreisläufe machen. Also es kann durchaus sein, dass wir dann einen regionalen Regen haben, der aus dem Moor, der Verdunstung aus dem Moor gespeist wird. Also das hat wirklich einen großen Effekt aufs Klima.
Bräuchte man hier auch so ein Moor? Dürfte ich Sie noch bitten, sich mit Namen vorzustellen?
Karin Hochecker.
Und zwar geht es dabei um Citizen Science auf dem Sektor Biodiversität. Das Projekt ist ein Pflanzenbestimmungsprojekt mit der Pflanzenbestimmungs-App Flora Incognita. Ursprünglich konzipiert für Schüler, Schulklassen, aber es können jetzt Erwachsene jeglichen Hintergrund als Gruppe mitmachen. Und es soll auf spielerische Weise die Artenkenntnis verbessert werden. Also Artenkenntnis generell ist in sämtlichen Bevölkerungsbereichen rückläufig. Und es geht darum, dass über die Kenntnis der Arten man sich mehr draußen aufhält, sich mit der Materie beschäftigt, einen scharfen Blick entwickelt, der eigentlich schon verloren gegangen ist. Es gibt den Begriff Plant Blindness. Man geht durch die Landschaft wie an einer grünen Tapete vorbei. Und das soll den Blick für die Natur schärfen und damit natürlich in Folge auch das Bedürfnis, sie zu schützen. Also es geht letztendlich darum, dass sechste Massenaussterben gegenzusteuern.
Ein Projekt, das sich sowohl an Erwachsene als auch Kinder richtet, oder?
Genau. Also Erwachsenenteams man könnte in einen Wettbewerb treten. Also Schulklassen können gegen Erwachsenenteams spielen, weil man sieht die Ergebnisse, die Erträge, die in das Projekt gespielt werden, auf einem Dashboard. Das wird monatlich abgedatet und man kann dadurch auch ein bisschen Rückschlüsse ziehen, wer das ernsthafter betreibt, Kinder oder Erwachsene. Gell? Und es ist ganz interessant, es ist jetzt in der Geburtsphase, wir wollen im Herbst durchstarten und sind aus diesem Grund auch auf der Suche nach Gruppen mit allen möglichen Hintergründen. Das können jetzt Betriebe sein, Gemeinden, Elternvereine, alles. Und wenn jemand interessiert ist, sich bitte bei mir melden, dann generiert die Wissenschaft, betrieben wird das Projekt von dem Institut für Biogeochemistry in Jena, Max-Planck-Institut, die Technische Universität Ilmenau generiert die Codes und ich bin die Projektleitung. Also, und ich kann die Codes anfordern und dann an die interessierten Teams weitergeben.
Würde ich Sie gleich bitten, dass Sie sich auch noch mit Namen vorstellen?
Beatrice Hoheneder.
Und wo meldet man sich genau an?
Man meldet sich an bei mir. Also es gibt die Website Wildflora Explorer, die kann man einfach in Google tippen, dann kommt man direkt dorthin, Wildflora Explorer, und da sind meine Kontaktdaten drauf. Und mich einfach anschreiben, anrufen, was auch immer das Interesse besteht. Ich fordere den Code an, gebe den Code an das interessierte Team weiter.
Die Initiative ist der Verein Ischlstrom, der voriges Jahr von Bürgern in Bad Ischl gegründet wurde. Er wurde im Zuge von einem Green Deal Prozess, wurden Initiativen oder abgefragt, und eine davon ist eben, aus der ist dieser Verein Ischlstrom entstanden, mit dem wir unter den Mitgliedern Strom erzeugen und Sonnenstrom an Verbraucher also vergeben, bitte.
Was sind die Zielsetzungen, wo sind die Vorteile für die Mitglieder?
Die Vorteile sind, wir fixieren unter den Mitgliedern einen Tarif, den wir uns an den günstigen Einspeisetarifen und Verbrauchstarifen orientieren, und den halten wir einen Zeitraum, in unserem Fall für ein Jahr, und garantieren uns selber, weil ja alle Mitglieder, so ich, Teil von diesem Verein sind, garantieren uns diesen Tarif.
Wie funktioniert das technisch?
Technisch ist, dass Voraussetzung ist, dass jedes Mitglied ein Smart Meter, also eine Zählung hat. Der Ausbaustand in Oberösterreich ist sehr hoch, ca. 7, also es hat fast jeder Haushalt das. Und über diese Zählung, die nach wie vor von der Netz Oberösterreich ist, können wir den Verbrauch oder den Strom, der von Ischlstrom kommt, genau erfassen, und der wird dann an die Mitglieder verrechnet.
Wie kann man sich anmelden und welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Muss man eine eigene PV-Anlage haben?
Nein. Also im Gegenteil, wir haben derzeit ein Problem, dass vordringlich Leute mit der PV-Anlage den Kontakt mit uns suchen und Mitglied werden. Und wir haben aktuell einen sehr großen Überschuss. Wir brauchen Verbraucher und auch Kleinverbraucher. Wohnungen sind gerne, sage ich, eingeladen, Mitglied zu werden.
Wie funktioniert es dann? Wie wird man Mitglied?
Mitglied wird man, indem man sich erstens einmal registriert in der Netz Oberösterreich App. Das ist, sage ich, das braucht ein bisschen Zeit, weil die Netz Oberösterreich ist da sehr überlastet. Und mit dieser Registrierung und unserer Anmeldung bei der Ischlstrom ist man dann Teil von der Energiegemeinschaft und wird innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen freigeschalten und bekommt dann, sage ich, entsprechenden Strom. Mein Name ist Johannes Gauss, bin eben gebürtiger Ischler und habe das mit meinen Vorstandskollegen halt gegründet.
Wir haben das Demetergut Adam, wir betreiben eine Biolandwirtschaft und sind sehr bedacht, dass wir mit den Kunden zusammenarbeiten, und im Hintergrund von uns steht eine solidarische Landwirtschaft, die uns eigentlich sehr viel Mut zuspricht.
Wie wird da gearbeitet?
Ja, wir sind ein Demeterbetrieb, also Kreislaufwirtschaft ist das Um und Auf. Also wir haben eine Rinderhaltung, normalen Ackerbau, Feldbau bis hin natürlich zum Gemüsebau. Und die Rinderherde ist das Herz von dem ganzen System, damit der Kreislauf richtig in Schwung bleibt.
Ist das irgendwie mit Rudolf Steiner in Verbindung?
Richtig, das geht auf Rudolf Steiner zurück. Und wir haben eigentlich man kann eigentlich sagen, dass diese Wirtschaftsweise eine ganz altbäuerliche Wirtschaftsweise ist. Das war früher normal, dass man so handelt. Dann, wie eigentlich die Chemie mehr in die Landwirtschaft reingedrückt hat, ist der Dünger aus dem Sack gekommen, und das nächste waren dann die Pflanzenschutzmittel, so wie sie heißen. Also die Chemie ist immer mehr geworden, und das heißt, man hat eigentlich die ökologischen Komponenten wegstreichen können, weil man glaubt hat, man braucht es eh nicht. Aber jetzt kommt man drauf, dass sie eigentlich sehr wichtig sind, weil die Lebensmittel ganz eine andere Qualität haben, sie schmecken ganz anders. Und das andere Komponente ist einfach der Humus, dass der Humusabbau in der Landwirtschaft massiv ist, und auf diese Art und Weise wird einfach der Humus erhalten und hoffentlich vielleicht sogar vermehrt.
Man hört ja immer wieder, dass da an Demeterhöfen mit Rinderhorn und solchen Dingen gedüngt wird, nach ganz speziellen Methoden. Was hat es damit auf sich?
Das Horn wird vergraben entweder mit einem Quarz, also mit einem Bergkristall, fein vermahlen, oder mit einem Kuhmist. Da gibt es 2 unterschiedliche Varianten. Und das ist für uns, damit man die kosmischen Kräfte besser bündeln kann, weil es sind ja praktisch die ganzen Planeten, die Erde umkreisen, haben ja einen Einfluss auch auf den Menschen. Und diese Energien werden da mehr oder minder zusammengefasst.
Wie funktioniert das genau mit diesen kosmischen Energien?
Ja, dass einfach zum Beispiel, wie die ganzen Planetenabläufe sind. Also einmal hat der Saturn steht im Vordergrund, oder dann ist Jupiter. Und die Kuh frisst da schon über den Sommer das Weidegras, und der Mist praktisch, wenn sie dann wieder kauert, mehr oder minder liegt sie meditierend auf der Weide und lässt praktisch schon das ganze Gras, analysiert das Gras ganz genau, und gleichzeitig wirken auch diese kosmischen Energien auf die Kuh, und es entsteht ein Mist einer besonderen Qualität, eben das humusfördernd ist, und dieser Mist wird dann in so ein Kuhhorn eingefasst, damit es einfach über den Winter da im Boden vergraben liegt, und dadurch konzentrieren sich solche Energien noch einmal.
Was hat das Vergraben für eine Auswirkung?
Dass einfach das im Winter passiert, und im Winter sind einfach die klaren Nächte, die Kristallnächte, sagt man da auch, im Jänner speziell, und das ist irgendwie, also mir als Mensch geht es auch so, die besten Entscheidungen, die ich treffe, oder ich denke viel nach, zum Beispiel um die Weihnachtszeit oder danach, im Jänner dann, und weil da kann man sehr gut klare Gedanken fassen, also es ist relativ rein in deiner, ja, du klar in deinen Gedanken, was man da fasst, und das ist da von der Energie her genau das Gleiche, und dadurch konzentriert sich das noch einmal.
Gibt es eigentlich da irgendwelche Studien darüber, wo man das nachweisen kann, dass diese Methoden tatsächlich funktionieren und Auswirkungen haben?
Es gibt Studien, eine Langzeitstudie schon in der Schweiz, und es ist natürlich unheimlich komplex, weil so viele Einflüsse sind. Und man muss das Ganze so betrachten, dass der Kreislauf ja das Entscheidende ist. Und zum Beispiel das Kuchen vergraben ist ja nur ein kleiner Teil davon. Viele andere Komponenten dazu. Und natürlich, wenn man das dann einzeln runterbricht in einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten, wird man wahrscheinlich nichts feststellen können. Aber im Gesamten, wenn man das Wirtschaftsmodell betrachtet, sieht man plötzlich, hoppala, da ist ja mehr Humus da zum Beispiel. Oder die Produkte sind schmackhafter. Mein Name ist Thomas Schiller und bin der Bauer vom Demeter Gut Adam.
Also wir sind von der letzten Generation, die letzte Generation, sogenannten Klimakleber. Wir sind da, um als Weckruf, als Warnruf, als Feueralarm für die Klimakrise da zu sein und die Regierung zu ermahnen und die Politik zu ermahnen, dass wir endlich wirksame Klimamaßnahmen brauchen. Das, was wir bis jetzt machen, ist einfach viel zu wenig. Das 1,5-Grad-Ziel ist weg. Das 2-Grad-Ziel ist wackelig oder vielleicht auch schon weg. Und wir verlangen einfach, dass Klimaschutz in die Verfassung kommt. Das ist eine Forderung, die der Klimarat damals schon in die Maßnahmen geschrieben hat. Das ist die erste Forderung des Klimavolksbegehrens, das damals viele Leute, hunderttausende Leute unterschrieben haben. Wir verlangen Klimaschutz als Verfassungsrecht. Und dafür gehen wir auf die Straße und dafür kleben wir uns auf die Straße.
Wie aussichtsreich schaut es derzeit aus?
Ja, aussichtsreich. Man kann immer im Nachhinein beurteilen, wie eine Initiative erfolgreich war oder nicht. Es ist halt so, dass sich geschichtlich gezeigt hat, dass gewaltfreier Widerstand, ziviler Widerstand, ziviler Ungehorsam wirksam ist. Wirksamer als gewaltvoller Widerstand. Deshalb sind wir gewaltfrei und respektvoll, nehmen uns halt auf die Straße. Was es bewirkt, es hat inzwischen bewirkt, dass medial das Thema Klimaschutz wesentlich stärker präsent ist, als es in der Vergangenheit war. Wir haben einiges an Diskussionen ausgelöst, natürlich polarisierend, aber zumindest Leute zum Nachdenken gebracht.
Stichwort polarisierend. Weite Teile der Bevölkerung stehen dem kritisch gegenüber. Insofern muss man sich ja auch fragen, inwieweit dann politische Parteien diese Sachen auch aufgreifen möchten, wenn Mehrheiten sich nicht für diese Aktionen erwärmen können.
Dass sich Mehrheiten für die letzte Generation erwärmen, das ist nicht unser Ziel, das ist auch nie unser Plan gewesen. Wir wollten die Diskussion anregen und die mediale Präsenz des Themas befeuern. Dass die Politik sich dagegen wendet, ist, weil die Bevölkerung immer, es wird zwar immer gesagt, 80% wollen mehr Klimaschutzmaßnahmen, in Wirklichkeit ist der Wille zur Veränderung sehr gering. Das Thema haben wir aber in die Medien gebracht, das Thema ist wichtig, auch im Wahlkampf jetzt. Dass die Politik das derzeit nicht entsprechend aufgreift, ist leider Tatsache. Wo es aber wäre, das Thema, wenn es die letzte Generation nicht gegeben hätte, ist eine andere Frage.
Gibt es innerhalb der Initiative Diskussionen über die Art und Weise, wie man den Protest gestalten soll in Zukunft?
Die gibt es natürlich immer, wie in jeder Organisation, Diskussionen über, wie soll man es machen, was soll man machen. Es wird uns auch immer wieder erzählt, was wir denn tun sollten, besser tun sollten, als uns auf die Straße zu kleben. Wir haben auch schon Politiker, Veranstaltungen, Eröffnungen, was auch immer gecrasht. Da wird dann gesagt, ja, das ist auch der falsche Platz. Es hat uns noch nie jemand sagen können, was wir denn statt dem machen sollten. Wir haben schon vieles ausprobiert, wenn es immer heißt, geht doch zu den Mächtigen und Verantwortlichen, haben wir auch schon gemacht, medial totgeschwiegen. Wir haben schon alles probiert. Es hat uns noch niemand was sagen können, was wirksam ist als der Straßenprotest.
Das heißt, wirksam im Sinn von Aufmerksamkeit generieren, oder?
Das ist immer das Problem, dass Protest stört. Wenn er nicht stört, ist es kein Protest. Und das ist halt auch geschichtlich gesehen und wissenschaftlich betrachtet das einzige Mittel, das man als Zivilgesellschaft hat, wenn alle anderen Mittel versagen, dass man zivilen Ungehorsam leistet. Und der muss störend sein. Wenn er nicht störend ist, wirkt er nicht. Ich bin der Fritz Eibensteiner aus Linz, bin Vater zweier Kinder, verheiratet, meine Kinder sind erwachsen und ich möchte auch, dass sie und vielleicht ihre Kinder auch ein gutes Leben haben. Momentan sieht es eher schlecht aus und dafür kämpfe ich, dass das anders wird.
Dankeschön.
Gerne.
Zukunftsallianz ist gegründet worden vom Klimavolksbegehren und das Ziel der Zukunftsallianz ist es, eine breite Masse an Verbündeten zu finden, von Partnerorganisationen, Unternehmen, Gemeinden, Promis und natürlich auch der Bevölkerung. Und dafür gehen wir direkt in Gemeinden.
Kann man schon Erfolge verzeichnen?
Ja, also wir haben schon einige Gemeinden abgeklappert und wir werden das auch weiterhin tun. Unser Ziel ist es, aus den verschiedenen Inputs der Bevölkerung einen Zukunftsplan der Bevölkerung aufzustellen und dann der Politik zu übermitteln.
Wie soll der netto aussehen?
Das kann man jetzt noch nicht vorgeben. Also wir haben das überhaupt nicht vorgegeben. Wir haben für uns einmal eine positive Vision entwickelt, an der kann sich die Bevölkerung orientieren. Aber es wird jeder eigene Ideen und eigene Vorstellungen der Zukunft haben. Und dementsprechend sammeln wir diese Inputs und formen sie zu der endgültigen Vision.
Wo kann man sich melden?
Man kann sich melden unter zukunftsallianz.at. Da kann man in einem Online-Forum mitreden, weil es ja nicht in jeder Gemeinde oder zu dem einen Termin vielleicht möglich ist. Und dort kann man auch die dringendsten Fragen beantworten. Lisa Korb, ich bin Leiterin der Kommunikation bei der Zukunftsallianz. Und ja.
Akustischer Rundgang durch den Markt der Zukunft im Hof des Handwerkshaus Bad Gäusern am 6. Juli. Ein Projekt der Kulturhauptstadt 2024 mit vielen Initiativen, deren gemeinsamer Vernetzungspunkt Ansätze einer nachhaltigen Klimakultur sind. Zu diesem Markt der Zukunft gibt es auch einen Widerhall-Beitrag zum Nachhören. Ein längeres Gespräch mit dem Kurator und Mitinitiator des Marktes der Zukunft, Wolfgang Schlag, zu finden unter Widerhall. Und wir bringen auch einen Mitschnitt einer Diskussionsrunde zum Thema Die Kraft der Initiativen zu hören nächste Woche Dienstag um 13 Uhr in unserer Reihe Kulturpanorama. Und natürlich ist auch diese Sendung zum Nachhören auf freiesradio.at. Das war ein Radio Libre Regional. Die Musik war von Julian Leitch. Einen schönen Tag, den wünscht Jörg Stöger. Musik.